Der Sommer 2006, die Fußball-WM im eigenen Land. Deutschland feiert. Überall hängen Fahnen, an den Häusern, an den Autos. Die Menschen sind glücklich. Für ein paar Wochen ist alles ein bisschen leichter. Die Welt zu Gast bei Freunden. Mittendrin Fans unserer Wormatia. Sie reisen nicht einfach nur zu den Spielen, sie packen an. Sie entwerfen Choreografien. Sie arbeiten bis spät in die Nacht, unterwegs in den größten Stadien des Landes. Sie erleben das Sommermärchen aus einer Perspektive, die nur die wenigsten kennen. Während Millionen Zuschauer die Bilder im Fernsehen verfolgen, sorgen auch die Wormatia-Fans dafür, dass diese WM zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 20 Jahre später blicken wir zurück auf diesen außergewöhnlichen Sommer, auf lange Nächte, große Emotionen und die Frage, wie es eigentlich dazu kam, dass ausgerechnet Wormatia-Fans Teil der größten Fußballbühne der Welt wurden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1908, der Wormatia-Podcast. Freue mich sehr, mit einem darüber zu sprechen, der vor 20 Jahren das alles hautnah erlebt hat. Wormatia-Fan Andreas Löffler, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Ja, jetzt läuft auch wieder eine Fußball-WM. Andreas, wie aufmerksam verfolgst du das?
Ich verfolge sie tatsächlich jetzt zum ersten Mal wieder. Ich habe 2014 die WM geguckt, auch mit sehr viel Eifer. Und 2018, 2022 habe ich tatsächlich ausgesetzt. Gucke jetzt aber wieder mit. Zum einen wegen meines Sohnes, der sehr fußballbegeistert ist. Und zum anderen, weil einfach so ein paar Sachen, die mich 2018 und 2022 gestört haben, aus meiner persönlichen Warte jetzt nicht mehr ganz so präsent sind und deswegen schaue ich wieder mit.
Ja, war ja auch nicht so erfolgreich, von daher bist du genau richtig wieder eingestiegen. Ja, Andreas, man kann es gar nicht glauben, vor 20 Jahren war die Fußball-WM in Deutschland. Wie schnell ist eigentlich die Zeit vergangen?
Ja, das stimmt. 20 Jahre her kommt einem nicht so vor, ehrlich gesagt, also mir zumindest nicht. Man sagt ja, je älter man wird, desto schneller geht ein Jahr vorbei, weil es ja relativ zur Lebensdauer ein immer kleinerer Zeitabschnitt ist. Irgendwie ist da gefühlt auch was Wahres dran. Aber ja, es fühlt sich tatsächlich an, wie als wäre es in einer anderen Zeit gewesen. Das muss man sagen, in jeder Beziehung. Ja? Also was die Wormatia angeht, was den Fußball allgemein angeht, was die geopolitische Lage angeht. Also es ist eigentlich alles anders geworden in den letzten 20 Jahren, das stimmt ja.
Ja, und vor 20 Jahren, ich habe es in der Anmoderation erwähnt, da gab es einige Wormatia-Fans, die tatsächlich ganz hautnah dabei waren. Nimm uns mal mit, wie kam es dazu, dass du und weitere, dass ihr in den größten Stadien unterwegs wart?
Genau, das ist eine Geschichte. Also wir waren aus Worms 6 Leute, alles auch Wormatia-Gänger. Und es kam im Prinzip so zustande, dass der Raphael damals einen guten Freund hatte, den Jens, der hatte eine Firma und ich glaube, er hat sie immer noch, auch wenn er sie selber nicht mehr leitet, die im Prinzip Tifomaterialien vertrieben hat. Ja? Also keine Ahnung, ob das jetzt Schwenkfahnen sind oder irgendwelche Zettel für Choreos und so weiter, was man halt alles so theoretisch gebrauchen kann. Und ich weiß nicht genau, ob der Jens dann den DFB angesprochen hat oder eher ihn. Unabhängig davon jedenfalls hat diese Firma vorher schon die Nationalmannschaft beliefert, also beziehungsweise die Spieler bei den Spielern der Nationalmannschaft Tifomaterialien zur Verfügung gestellt, die dann auch benutzt wurden. Und jedenfalls hatte Jens Firma den Auftrag, bei der WM, bei den Heimspielen der deutschen Mannschaft, je nachdem wie viele es dann werden sollten, auch entsprechend auf den Rängen für optische Unterstützung zu sorgen. Und hat natürlich für dieses Unterfangen jede Menge Mitstreiter benötigt. Da waren also im Endeffekt Leute aus Mannheim dabei, Leute aus Worms, von Wormatia und auch Leute von der Hertha. Das waren so die drei Hauptgruppen. Vielleicht habe ich jetzt irgendeinen vergessen, der auch dabei war von irgendeinem anderen Verein, aber das waren die drei Hauptgruppen, die da am Start waren. Und gut, irgendwann kam die Auslosung, dann wusste man auch, wann man wo gegen wen spielt. Dann ging es natürlich dann an die Frage, was macht man da überhaupt? Also das sind ja Riesenstadien, ja. Ich denke mal, der gemeine Podcast-Zuhörer war ja jetzt wahrscheinlich in seinem Leben nicht nur im Wormatia-Stadion, sondern auch irgendwo sonst. Also was war ja wahrscheinlich schon mal in Dortmund, Frankfurt, was weiß ich wo. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Dementsprechend hast du natürlich auch viel mehr Umfang, den du zu bewältigen hast. Und dann wurden halt für verschiedene Spiele verschiedene Aktionen da geplant. Und auch entsprechend vorbereitet. Das ging ja nicht an einem Tag vorher, sondern das musste man ja einige Wochen vorher dann auch entsprechend eintüten und vorbereiten. Und ja, das erste Spiel war ja dann München gegen Costa Rica. Dann gab es Dortmund gegen Polen und Ecuador in Berlin. Und das waren ja die drei Fixpunkte, die man schon mal hatte. Und auf die hat man sich dann vorbereitet. Und bei den anderen Spielen wusste man ja gar nicht, wo spielt man dann, kommen die Deutschen überhaupt weiter? Also Wahrscheinlichkeit war ja hoch, aber sicher weiß man es ja nicht. Und entsprechend haben wir dann schon mal diese Vorbereitungen in einigen Wochen vorher dann durchgezogen.
Ja, gutes Stichwort. Wann habt ihr angefangen, euch konkret Gedanken zu machen? Welche Motive wollt ihr umsetzen? Musstet ihr die Motive dann dem DFB vorlegen? Was waren so die wichtigsten Schritte?
Also bei der Kommunikation mit dem DFB war zumindest ich komplett raus. Bin ich auch gar nicht so böse drum. Das hat alles Jens gemacht oder noch andere Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das vorlegen mussten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das war, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Das waren ja aber alles unverdächtige Sachen, ja. Also natürlich, wir wissen alle, wie es heute ist. Wahrscheinlich würde heute irgendjemand auf die Idee kommen, das sieht doch aus wie, weiß ich nicht was, ja. Und schon bist du mit einem Fuß im Abgrund und mit einem halben in der Hölle. Also, ne, aber damals hat man einfach ganz normale Sachen gemacht, wo auch niemand irgendeinen Hintergedanken dabei hatte. Und ich glaube auch, ich habe mir es ja nachher nochmal angeguckt, da kann man auch ehrlich gesagt, also ich tue mich schwer, da was rein zu interpretieren, ja. Und aber mit Sicherheit wurde es dem DFB irgendwie vorgelegt. Und die Motive, ja gut, das waren ja für uns damals auch Dimensionen. Ich muss ehrlich sagen, wenn du mal im Berliner Olympiastadion stehst und siehst, wie groß diese Schüssel eigentlich ist und dir dann überlegst, okay, da soll jetzt irgendeine Choreo stattfinden, okay, das ist schon mal eine Herausforderung. Da ist nichts mit Wildbetzer mal auf der Haupttribüne, ich glaube 980 oder sowas, ne? Und ich glaube, da ist ein Block wahrscheinlich größer als unsere ganze Haupttribüne, schätze ich jetzt einfach mal. Dementsprechend musst du natürlich wochenlang vorher anfangen und im Endeffekt muss man ja aber auch sagen, diese ganze Choreo-Geschichte, das war ja damals noch relativ am Anfang. Ne? Natürlich gab es das schon in Deutschland, aber wenn du das mit heute vergleichst, heute sind wahrscheinlich die allermeisten Stadionzuschauer an sowas auch irgendwie gewöhnt. Ne? Wenn du jetzt nach Frankfurt fährst, hast du schon 50 Choreos gesehen, in jeder anderen größeren Fußballstadt auch. Damals war das für viele Leute, ich will nicht sagen Neuland, aber die haben ja auch einen aktiven Part. Das lebt ja nur davon, wenn auch jeder mitmacht. Und man darf ja nicht vergessen, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, es waren ja auch einige Leute im Stadion, die eigentlich vorher mit Fußball nichts am Hut hatten und die eigentlich eher das Event besucht haben als das Spiel als solches. Also da gab es schon einige Herausforderungen, die angegangen werden wollten. Man muss ja auch dazu sagen, also wir sind immer einen Tag vorher angereist. 2006 war insoweit für mich ein interessanter Sommer, weil ich damals auch meine Diplomarbeit abgegeben habe. Das fiel also im Prinzip alles in diesen Sommer. Das musste ja auch noch nebenher so en passant erledigt werden. Ja.
Es war der Sommer deines Lebens.
Ja, also zumindest in den 20ern, in meinen 20ern war das der Sommer meines Lebens wahrscheinlich schon. Ja, da kamen wirklich einige wichtige Sachen zusammen. Und dann sind wir davor hingefahren, brauchst natürlich auch eine Unterkunft. Ne? Das hat man dann alles natürlich selber organisieren müssen. Der DFB hat dir da nichts bezahlt oder sowas. Ja, aber
ihr habt die Unterkunft selbst bezahlen müssen.
Also soweit ich mich erinnere schon. Wir waren da jetzt nicht in so einem Gala-Hotel Waldorf Astoria untergebracht. Also was passiert ist, du bist vorher hingegangen, ich habe mal in meinen alten Fundus gekramt, du hast dann am Tag vorher bist du dahin, hast dir so einen schicken Pass hier geholt, ja, den kannst jetzt nur du
sehen. Oh, den hast du noch, ja, ich kann ihn sehen, die Zuhörer leider nicht, aber das ist natürlich auch eine tolle Erinnerung.
Genau, und dann hast du hier noch für den Aufbau vorher, weil der Tag vorher schon starten musstest, dieses Ding gekriegt, ja, so einen Arbeitsausweis, hier steht ja das Datum drauf, der war also nur für diesen Tag gültig und nur für die Bereiche, die hier draufstehen. Und was der DFB immerhin gemacht hat, oder ich weiß nicht, ob es der DFB oder die FIFA ist, keine Ahnung, der DFB ist ja wahrscheinlich dann der Ausrichter und die FIFA ist der Ausrichter und der DFB ist der Bayern und Durchführer, weiß ich nicht. Da gab es dann noch so Essensgutscheine hier, ne? Habe ich auch noch einen gefunden. Pfand natürlich nicht inklusive, ja, also ist da logisch. Also es war jetzt nicht so, dass es besonders großzügig war, ja. Man hatte halt dann, man wusste, der Lohn sozusagen dafür ist, man kriegt halt Karten für die Spiele. Und ich glaube, nach 20 Jahren kann ich das auch sagen. Wir haben beim ersten Spiel, haben wir da nichts gemacht, haben einfach die Karten benutzt. Und dann haben wir aber ausprobiert, ob wir auch ohne die Karte selbst ins Stadion kommen, also nur mit diesem Pass. Das war dann so. Und dann haben wir natürlich ab dem zweiten Spiel Family and Friends Business gemacht und Leute da mitgenommen. Was ich aber auch völlig legitim finde, weil ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wer da alles im Stadion war, war das schon ganz in Ordnung, da auch mal Leute mitzunehmen. Also war zum Beispiel mein Vater war dabei gegen Argentinien. Und andere Leute habe ich auch mitgenommen. Also, ne, du könntest die Karten auch verkaufen, wenn du das willst. Hast ja damals auch ordentlich Geld für bekommen. Aber ja, also man wurde jetzt nicht auf Rosen gebettet, sagen wir mal so.
Diese Missetat ist inzwischen verjährt. Und du hast, glaube ich, vielen weiteren Menschen tolle Erinnerungen beschert. Also ihr seid am Tag vorher angereist, aber das ganze Material, die Choreo selbst, man sieht das manchmal, da wird monatelang vorher in Turnhallen gepinselt und gebastelt. Wie war das rein von der Logistik her bei euch?
Na gut, wir hatten verschiedene Hallen in verschiedenen Städten. Es war ja nicht immer jede Halle frei. Also wir waren mal in Mannheim, wir waren auch, glaube ich, sogar mal in Worms, wenn ich es richtig weiß. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Haben dann da die Sachen gemalt. Das war halt waren natürlich längere Sitzungen, ja, ist ja klar, weil damals hatte ja auch jeder noch etwas anderes zu tun, als jetzt sich da 3 Tage am Stück einzuschließen, von Montag bis Mittwoch, sondern du hattest eigentlich nur am Wochenende Zeit. So, und dann haben wir das da gemacht mit einigem Einsatz. Und am Tag, ich weiß jetzt gar nicht, wie es war. Also wir sind mit dem Zug meistens zu den Spielen gefahren. Aber natürlich ist auch jemand mit dem Auto mit dem ganzen Material dahin gefahren, denn das muss ja auch irgendwie dahin kommen. Und das war dann so jeweils der Auftakt zu so einem gewissen Happening, ne? Weil da war natürlich, da war ich vielleicht 25, Rafa war auch in meinem Alter, der hat ja 6 Tage nach mir Geburtstag, und andere Leute waren dann so ähnlich, ne? Moritz war, glaube ich, der Jüngste, der dabei war. Also das hat ja natürlich dann auch so eine junge Männer auf Ausflugscharakter, und wir hatten auch jede Menge Spaß. Ne? Also es war jetzt nicht nur Arbeit, sondern es war auch eine schöne Zeit, eine schöne Erinnerung und ein schönes Zusammensein einfach von Leuten, die auch alle miteinander irgendwie befreundet waren und es auch heute noch sind größtenteils. Ja.
Und dann kamt ihr in die Stadien mit eurem Material, ihr hattet euren Plan, und dann war klar, Rang B bekommt diese Farbe, Rang A eine andere. Das soll ja auch im Fernsehen, nicht nur im Stadion, gut wirken.
Genau, das war natürlich jede Menge Arbeit. Es war auch damals, also heute sind jetzt brutale Temperaturen hier, ne? 33 oder 34 Grad waren es heute hier. Das war damals ungefähr so ähnlich. Ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht jedes Spiel knüppelheiß, aber die meisten Spiele waren wirklich heiß, das weiß ich noch. Am schlimmsten war, glaube ich, das Halbfinale gegen Dortmund. Da sind wir fast gestorben in diesem Stadion. Das war ein riesen Stadion. Also du hast dann ja auf der Südtribüne hattest du natürlich Sitzplatzgebot. Das darf ja bei internationalen Spielen, also immer diese umklappbaren Sitzschalen da, ne? Und bis du diese riesige Tribüne mal komplett bestückt hast, da bist du wirklich narrisch, ne? Und wenn du da noch 35 Grad hast, in denen du da hoch und runter schlappst. Aber gut, das wusste man ja, und dann hat man sich halt drauf eingestellt, ne?
Wenn man Glück hat, dann erlebt man 2 oder 3 Fußball-Weltmeisterschaften im eigenen Land. Also das ist schon was Besonderes. War euch bewusst, dass ihr hier als Fan Geschichte schreibt, dass ihr so etwas Besonderes gemeinsam erlebt, was euch auch niemand mehr nehmen wird?
Ja, also ich muss sagen, meine Hauptantriebsfeder, gebe ich auch ganz ehrlich zu, war es einfach, die Spieler der deutschen Mannschaft zu sehen. Ja? Ich war schon seit Kindesbeinen an Fan der deutschen Nationalmannschaft. Bin ich auch im Prinzip heute noch. Ich habe erwähnt, warum ich die letzten beiden WMs nicht geguckt habe. Da können wir vielleicht später auch noch drauf eingehen. Aber Fan der deutschen Mannschaft bin ich nach wie vor. Und das war natürlich die Möglichkeit, wo man wusste, da kommt man sicher ins Stadion, man kann alle Spiele gucken, egal wie weit sie kommen. Selbst wenn sie ins Finale gekommen wären, hätte man das ja auch gucken können. Und dann auch noch zu einer Zeit, wo ich zwar noch im Studium war, aber ja im Prinzip in den letzten Zügen. Man hatte also auch die Zeit, das zu machen. Ja, das ist ja auch ein Faktor. Es gibt ja manchmal auch Lebenssituationen, wo du dann einfach gar nicht die Zeit findest. Also wenn du jetzt 2 kleine Kinder hast, die 1 und 3 sind, weiß nicht, ob das jetzt so doll ist, dann zu jedem Spiel zu fahren. Wahrscheinlich würde es man es auch irgendwie durchziehen können, aber ne, das hat damals einfach gut gepasst. Und klar, es ist natürlich auch ein Erlebnis, von dem man weiß, das wird so schnell nicht mehr kommen. Und diese Gelegenheit haben wir halt alle beim Schopf ergriffen, klar.
Und dann hat eine Phase begonnen, die ich eingangs schon skizziert hatte. Also dieses legendäre 4:2, das erste Spiel, das wir gewonnen haben. Ein warmer Sommer voller Euphorie. Wie hast du das auch in den Stadien erlebt, wie Deutschland auf einmal zusammengerückt ist und wie wir uns auch, glaube ich, als guten Gastgeber präsentiert haben?
Ja, da kann man ganz viel zu sagen. Also unterbrich mich, wenn ich irgendwann zu lange monologisiere. Also im Endeffekt,
alles klar.
Die WM 2006 stand ja im Vorfeld durchaus auch in der Kritik. Ne? Es war ja nicht so, dass dieses Ereignis jetzt von Leuten, die schon länger zum Fußball gehen, jetzt nur positiv angenommen wurde, sondern es gab ja zum Beispiel Stadionneubauten, da kann man sich auch drüber streiten, war das jetzt alles so im Sinne des Erfinders. Also ich finde, manche dieser Arenen, die damals gebaut wurden, relativ hässlich. München ist mein Lieblingsbeispiel. Das Stadion mag von außen toll aussehen, es ist von innen ein wahnsinnig steriler Klotz, finde ich. Ja, da mag jetzt Kevin Edling als Co-Bayern-Fan vielleicht irgendwie erbost sein, aber ich finde es wirklich nicht schön. Ich finde es sehr steril. Ganz anders zum Beispiel zu Dortmund, ein historisch gewachsenes Stadion. Das macht einen Unterschied. Das merkt man auch, wenn man da drin steht, muss man wirklich sagen. Und es gab ja auch diverse andere Nebengeräusche. Also es wurden ja diverse Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, wo man sich auch drüber streiten kann, wie zielgenau die jetzt waren. Ja, also ich glaube, da wurde schon auch viel Porzellan im Vorfeld zerschlagen. Und ich kann auch Leute verstehen, die auf diese WM auch ein Stück weit kritisch geguckt haben. Das verstehe ich auch heute noch. Was dann ja passiert ist, diese WM war ja eigentlich, wenn man es mal genau sieht, wahnsinnig kommerzialisiert für damalige Verhältnisse. Also 2002 war es vorher in Japan und Korea, da hat man natürlich relativ wenig von mitbekommen, weil ja kaum einer dahin gefahren ist. Vorher 98 in Frankreich, das war, glaube ich, noch eine andere Nummer. Und 2006 war ja was, wo du ganz viele Karten zum Beispiel gar nicht in den Umlauf gekommen sind, weil dann die an Sponsoren gingen, an die jeweiligen Verbände der beteiligten Länder. Das ist ja noch nachvollziehbar, weil deren Leute ja auch das Spiel sehen wollen. Aber ganz viele der Karten kamen ja gar nicht in den Verkauf, sondern gingen dann über Sponsoren an Gott weiß wen. Ja? Und das war ja auch so eine Befürchtung im Vorfeld, wer weiß, was da für Leute im Stadion sind. Das hat sich auch manchmal ehrlicherweise schon auch bewahrheitet. Also wenn ich jetzt an München denke, das war natürlich trotzdem ein cooles Spiel. Lahm hat ja, glaube ich, auch relativ früh das 1-0 gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß noch, dass das ein tolles Tor war, so irgendwie so ein Weitschuss irgendwie ins Eck oder sowas. Ne? Und die Stimmung war da natürlich schon gut, aber du hast schon gemerkt, da sind einfach viele Leute im Stadion, die das erste Mal im Fußballstadion sind. Und das, ja, es ärgert einen halt ein Stück weit, wenn man dann weiß, viele andere, die auch gern gekommen wären und die damit, die für die es auch viel wichtiger gewesen wäre, für die es einen viel höheren Stellenwert gehabt hätte, kamen da nicht rein. Ja. Aber gut, dann war Dortmund in Polen, das war natürlich ein geiles Spiel. Erstens war das ein Gegner, der auch eigene Fans hatte. Costa Rica waren ja so ein paar Nasen im Stadion. Sympathisches kleines Ländchen, aber Polen ist ja ein Nachbarland, auch mit einer Fanszene, die diesen Namen verdient. Also die fahren ja auch zur Nationalmannschaft, die Polen. Und im Ruhrgebiet wohnen ja auch noch einige. Und dann war das ja auch ein Spiel, wo man wusste, die beiden Mannschaften kommen wahrscheinlich weiter. Und in der letzten Minute hat dann ja wer war denn das? Der Neuville war es doch, glaube ich. Ne? Der hat da 1-0 gemacht und das war ja dann...
Vorlage Odonkor, ja klar.
Richtig, richtig. Ja, stimmt. Der hat dann, ja genau, der Kurzverschluss 1-0 gemacht, das war dann schon auch geil. Und da hast du auch gemerkt, das ist ein anderes Publikum im Stadion tatsächlich. Ja? Das war ein schönes Erlebnis, weil man auch emotional investiert war, sage ich mal. Ja, man wollte ja Deutschland irgendwie da auch gewinnen sehen. Und in der letzten Minute dann natürlich das 1-0 zu schießen, ist schon einfach eine geile Sache. Gut, und dann gab es noch das letzte Spiel gegen Ecuador. Da war ja im Prinzip schon klar, man kommt auf jeden Fall weiter. Die Frage ist nur, als wievielter. Und ich glaube, zur Halbzeit haben wir schon 3-0 geführt oder sowas. Und dann hat man eigentlich schon da mit den Planungen begonnen fürs nächste Spiel, weil man dann ja wusste, man ist Gruppenerster und man spielt dann in, ich weiß gar nicht mal, wo das war. Das war doch, glaube ich, wieder in München. Ne? Warte mal, ich gucke mal hier. Ja, das war in München gegen Schweden. Und dann haben dann direkt im Prinzip der Halbzeitpause schon die Planung begonnen fürs nächste Spiel, weil man ja dann relativ wenig Vorlauffrist hatte und das alles irgendwie organisiert werden wollte.
Ja, spannend, klar. Da macht man sich Gedanken, wie es weitergeht. Was auch eure Kreativität anbetrifft. Also damals hättet ihr keine KI fragen können, was ihr als nächstes macht. Wie sind die Ideen dann noch weiter entstanden? Klar, der Bundesadler und die Nationalfarben, dass die irgendwie eingebunden werden. Natürlich, aber ihr habt auch eine Ehre, einen Stolz als Fans, die Choreografien herstellen und umsetzen. Wie war der kreative Prozess dann anschließend?
Das ist eine gute Frage. Also soweit ich mich entsinnen kann, haben wir ja relativ viel einfach gehalten, was auch gar nicht anders möglich ist in der Kürze der Zeit. Und was, glaube ich, auch deshalb besser ist oder war, weil natürlich man nie wusste, wer sitzt da, kriegen die Leute das hin? Also du kannst ja jetzt nicht bei einem Spiel der Nationalmannschaft irgendeine Wende-Choreo machen. Also vor allem nicht 2006. Wie gesagt, das ist, die meisten Leute kannten das noch gar nicht und irgendwie musste man die dazu bekommen, diese Pappen hochzuhalten. Das waren relativ einfache, aber ich finde durchaus schöne Sachen, die wir da gemacht haben. Und ich fand eigentlich immer, dass es auch ganz annehmbar aussah. Am Ende des Tages ist es ja auch eine Unterstützung für die Mannschaft, ja. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Fußballspieler, aufs Spielfeld läuft und erstmal guckt, oh, ist das jetzt aufwendig oder einfach, sondern der freut sich einfach, dass er nochmal einen gewissen Push bekommt und dass er nochmal motiviert wird und dass er weiß, da sind Leute, die ihn anfeuern werden und seine Mannschaft. Und darum ging es ja letzten Endes. Es ist ja kein Selbstzweck, sondern du willst ja irgendwas erreichen damit. Und ich glaube, dieses Ziel hat man dann ja doch ganz, ganz gut erreicht, ja.
Ja, euch war wichtig, dass die Choreo natürlich funktioniert. Habt ihr dann auch Handzettel verteilt mit Infos darauf, wann, wer, wie agieren soll auf den Rängen?
Ich glaube, das lief vor allen Dingen über Megafon. Da gab es diverse, ja, das war vor allen Dingen Megafon. Ich weiß jetzt gar nicht genau, so Handzettel, glaube ich, waren nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Auf welche Choreografie wart ihr am meisten stolz? Welche hat am tollsten ausgesehen?
Das ist natürlich subjektiv. Also ich fand diese Berlin-Choreo gegen Ecuador recht geil. Mit dem deutschen Adler, der ja doch sehr groß und präsent war. Ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Also mein Gott, das ist halt der Bundesadler, ja. Und rechts und links dann so schwarz-rot-gold. Sah dezent, aber geil aus, fand ich persönlich. Ja, das wäre so die, wo ich sagen würde, die hat mir persönlich am besten gefallen. Aber ich glaube, dass es im Endeffekt alle eigentlich irgendwie ganz brauchbar waren. Ja, das war ja auch wirklich nicht viel Zeit. Also es waren ja damals 32 Mannschaften. Heute ist die WM ja sehr weit in die Länge gezogen. Also ich finde die Abstände der Spiele von den Deutschen zum Beispiel schon interessant. Also das erste Spiel war, glaube ich, Sonntag. Und dann jetzt am Samstag gegen die Elfenbeinküste, das ist ja fast eine ganze Woche. Das war damals sehr deutlich enger getaktet. Da hast du, glaube ich, alle 3 oder 4 Tage gespielt. Und das ist ja sehr wenig Zeit, das überhaupt dann da überhaupt irgendwas auf die Wege, auf die Beine zu stellen. Ja? Und dafür, finde ich, kann sich das Ergebnis eigentlich durchweg sehen lassen, ehrlich gesagt.
Ja, und im eigenen Land hat man auch keine Zeitverschiebung. Das ist sicher auch ein Faktor.
Das hat zumindest nicht gestört, ja.
Es war bei einer Fußball-WM wie immer auch ein Millionenpublikum vor dem Fernseher. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und euer Werk dann auch zu sehen im Fernsehen später, aber auch zu wissen, dass es Millionen Menschen bewusst wahrnehmen. Was war das für ein Gefühl?
Och, das war schon ganz, ganz schön. Und ich muss auch sagen, wir haben ja diese Situation auch schamlos ausgenutzt. Wir durften ja vor allen anderen ins Stadion und haben natürlich erstmal dafür gesorgt, dass mindestens eine Wormatia-Zaunfahne auch immer schön zu sehen war. Da kamen natürlich dann Leute, die dann irgendwie erzählen wollten, dass das ihr Stammplatz ist und so. Ich mir denke, ja, aber heute halt nicht. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin ja vorher auch schon mit der Nationalmannschaft mal zu Spielen gefahren. Es ist ja nicht so, dass das jetzt meine ersten Spiele der Nationalmannschaft gewesen wären, die ich live gesehen hätte. Insofern hatte ich da auch kein schlechtes Gewissen, dass wir da die Wormatia-Fahne aufgehängt haben. Warum auch? Ja? Wir haben übrigens auch Leute vor dem Stadion, haben wir angeboten, ihre Fahnen aufzuhängen. Also die haben uns natürlich in einer gewissen Vertrautheit dann oder in einem gewissen Vertrauensvorschuss ihre Banner in die Hand gedrückt und dann haben wir die einfach aufgehängt, ja.
Oh, also da im Zweifel kannst du damit auch Fangruppen auflösen, wenn du die geklaut hättest.
Aber das war damals ja noch nicht so verbreitet und ehrlich gesagt, also diese Fahne hatte ich jetzt nie in den Händen, aber wenn mir jetzt Dudenhofens Sohn, den sieht man ja so ziemlich bei jedem Spiel, dann hast du damals schon seine Zaunfahne in die Hand drückt, den Leuten jetzt die Fahne abzuziehen, sorry, also da musst du schon wirklich eine arme Sau sein, ehrlich gesagt, ne? Also mit so einem Case. Das ist ja wirklich ein bisschen albern. Das sind ja so Ein-Mann-Fahnen. Kann mich natürlich drüber streiten, muss jetzt eine Ein-Mann-Fahne 12 Meter lang sein? Kann man sich auch wundern, man kann sich auch drüber streiten, muss man die in den Vereinsfarben aufhängen oder kann es nicht auch eine in Schwarz und Gold sein? Aber gut, lassen wir es drum. Ne?
Ja, ich erinnere mich, also die Wormatia-Fahne so dominant, so präsent, hinterm Tor war das, glaube ich. Korrigiere mich gern, aber es hat auf jeden Fall als Wormser, als Wormatia-Fan, hat es mächtig stolz gemacht, dass die so prominent im Fernsehen war.
Ja, da haben einen noch einige Leute drauf angesprochen. Also die wussten natürlich gar nicht unbedingt, von wem die ist oder wer die da aufgehängt hat. Aber man weiß ja, wie es in Worms ist. Die Leute wissen ja schon so ein bisschen, wer zur Wormatia geht. Und dann wussten sie gefragt, wie sind die Fahnen da hingekommen? Und dann haben sie alle ganz erstaunt geguckt. Das war schon eine coole Sache, ja. Also das, ja, warum auch nicht? Also damals gab es ja noch dieses Rudelgucken, ne, was man in falschem Englisch als Public Viewing bezeichnet. Das war ja damals extrem populär. Das heißt, das haben auch wirklich viele Leute gesehen. Schöne Sache.
Das glaube ich. Also es hat uns in jedem Fall sehr stolz gemacht, als wir es damals gesehen hatten. Wie war euer Kontakt, wenn überhaupt, zu Spielern? Gab es mal Gelegenheiten, Autogramme zu erwischen oder Ähnliches? Oder waren die alle abgeschottet?
Also Kontakt zu Spielern hatten wir gar keinen. Wir haben allerdings auch ehrlicherweise keinen gesucht. Erstens hatten wir meistens bis nicht allzu lange vorm Anpfiff was anderes zu tun. Und ich war noch nie der Typ, der jetzt irgendwie gesagt hat, oh, guck mal, da ist der so und so. jetzt mache ich mal, also heutzutage würde man sagen, ein Selfie mit dem. Früher war es ja noch ein normales Foto. Im Endeffekt sind das auch nur ganz normale Leute, die halt das Glück haben, dass sie gut Fußball spielen können und dafür einen Haufen Kohle bekommen. Also ich war nie der Typ, der jetzt gesagt hat, oh Gott, ich muss unbedingt ein Autogramm von XY haben. Was eigentlich eher interessant war, war der Kontakt zu anderen Fans. Also jetzt zum einen natürlich aus Deutschland. Du hast ja viele Leute kennengelernt, auch die ganzen Berliner kannten wir ja vorher alle nicht. Aber auch zu anderen Ländern. Also ich weiß noch, ich hab eigentlich keinen kennengelernt, wo ich sage, auf die Begegnung hätte ich lieber verzichtet. Wir haben auch zum Beispiel in Frankfurt, ein Kumpel und ich, mit so einer Gruppe von Engländern, die jetzt eher schlichteren Gemüts waren.
Intellektuell eher unbekümmert, meinst du?
Ja, also sagen wir mal, typische, damals häufig präsente englische Fußballfans eines gewissen Rufs. Aber ich kann über die Leute nichts Schlechtes sagen. Die waren vielleicht jetzt keine Nobelpreisträger, aber die haben sich gegenüber uns nett verhalten. Wir haben mit denen da gezecht und haben uns eigentlich ganz, ganz gut verstanden. Ja? Oder ich weiß auch noch, also ich war 2002 oder ich war einige Zeit immer wieder mal als Rucksack-Touri durch Südamerika getourt. Das war ja zu Zeiten, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, da war nichts mit Internet. Ne? Da hast du nachts das Modem anlassen müssen, wenn du 1 Megabyte runterladen wolltest. Also musstest du dich natürlich da durchfragen. Und so kam ich ja mit sehr vielen Leuten damals in Kontakt. Ich habe mir da x Spiele angeguckt, in Argentinien, in Chile und so weiter. Und deswegen war zum Beispiel auch dieses Spiel gegen Argentinien was Besonderes, weil ich natürlich die Leute sehr schätzen gelernt habe, weil auch die Art und Weise, wie Argentinier beim Fußball ihre Fankultur ausleben, nochmal eine ganz andere, aber eine sehr interessante und sehr, wie ich finde, sehr tolle Fankultur ist. Und dann habe ich einige, also auf der Rückfahrt im Zug von dem Berlin-Spiel gegen Argentinien im Viertelfinale, habe ich dann auch mit dem Argentinier geredet, sehr lange, also lange genug rumgefahren, ja. Das waren so Begegnungen, die sind mir noch in Erinnerung und das waren wirklich auch schöne Zusammentreffen. Das war eine runde Sache, hat mir gut gefallen.
Ja, ich weiß, dass du schon in vielen Stadien dieser Welt unterwegs warst. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Du hast gesagt, die haben eine andere Fankultur. Man sieht manchmal Videos im Netz, wie da wirklich jeder im Block mitmacht und alle bringen Instrumente mit.
Ich war, was haben wir jetzt, 2026? Ich war tatsächlich 2024 nochmal da, nach längerer Pause. Und man muss sagen, auch dort hat sich der Fußball und die Fankultur verändert. Du kriegst zum Beispiel für die großen Vereine, River Plate, Boca und so, kriegst du eigentlich keine Karten. Die sind dauerausverkauft. Du kriegst auch nur Karten, wenn du Mitglied des Vereins wirst. Das heißt, du musst über irgendwelche Reiseagenturen dahin gehen, was ich immer total zum Kotzen finde, weil ich keinen Babysitter brauche, wenn ich da ins Stadion gehe. Das war früher natürlich komplett anders. Also da gab es etliche legendäre Spiele. Ich kann mich noch an eines erinnern, das war, glaube ich, mein Lieblingsspiel. Das war Boca gegen Racing Buenos Aires. Es endete 3-4 nach zweimaliger Führung für Boca Juniors. Es war um 11 Uhr morgens. Ich war raketendicht dahin gefahren, weil wir abends mit ein paar Iren unterwegs waren.
Und, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, bin ich denen in die Hände gefallen. Und das war wirklich ein geiles Spiel. In einem unfassbar schönen Fußballstadion. Für mich, auch wenn ich den Verein mäßig toll finde, ein unfassbar geiles Fußballstadion, die Bombonera, wirklich. Da konnte man natürlich, also es ist einfach eine andere Fankultur, ja. Das beginnt schon damit, dass die Leute nicht wenn das Spiel um 3:30 ist, nicht um 3 ans Stadion kommen. Die sind um 8 Uhr morgens da. Ja, nicht alle, aber doch sehr viele. Vor allen Dingen die Leute, die in der Fankurve stehen. Da wird gegrillt, die sogenannte Previa, ne? Und dann machst du da einfach der Einzug der Hardcores sozusagen, die haben auch ihren festen Platz, da stellt sich auch keiner hin, weil er weiß, wenn er da steht, ist er nicht mehr lange da. Ja? Und das ist eine ganz andere Kultur, nicht alles an der Kultur ist besser, es hat auch diverse Strukturen, die man sehr kritisch sehen kann, was schon so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht Mafia nennen, aber es hat so leichte Züge davon. Ne? Und also es ist auch nicht alles toll, aber was mir natürlich immer auffällt, wenn ich andere Länder mit uns vergleiche, also in Argentinien käme niemand auf die Idee, dass er sich das Spiel der argentinischen Nationalmannschaft nicht anguckt. In Deutschland gibt es ja mittlerweile so eine Entwicklung, das ist ja schon seit einigen Jahren so, dass viele aktive Fans gar nicht mehr zur Nationalmannschaft fahren, die jetzt bei ihren Vereinen aktiv sind. Und das wird dann damit begründet, dass man zum Beispiel den DFB nicht unterstützen wolle, weil der DFB und die DFL ja sonst Fans nicht immer freundlich gegenüberstehen. Also wenn ich mir jetzt angucke, was weiß ich, Freiburg spielt sonntags abends in Berlin, natürlich ist es fanunfreundlich, verstehe ich auch, dass er das ärgert. Allerdings muss ich natürlich sagen, es spielt ja nicht die Mannschaft des DFB, sondern es spielt die deutsche Nationalmannschaft, spielt die Mannschaft, die dieses Land repräsentiert. Deswegen fand ich dieses Argument immer ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Und es käme keinem Argentinier, auch keinem Polen und keinem, weiß ich nicht, Türken in den Sinn, dass man sagt, wir fahren da nicht hin oder wir gucken diese Spiele nicht an. Das ist ja das, es gab ja damals diesen Begriff des Partypatriotismus, der da geprägt wurde, ja, zur WM 2006, quasi ein Schwenken der Deutschlandfahnen und ein Deutschlandfan sein ohne bösen Hintergedanken. Ich weiß nicht, ob es schon jemals böse Hintergedanken gab. Ich habe noch nie welche festgestellt, ehrlicherweise. Ich halte auch diese ganzen Äußerungen, die da manche vermeintlichen Fanexperten machen, für völlig aus der Luft gegriffen. Aber das geht uns Deutschen leider völlig ab und da können wir uns tatsächlich mal eine Scheibe von abschneiden. Und ansonsten ist es einfach auch interessant zu sehen, wie die Fans anderer Länder dann ihre Mannschaft anfeuern. Also das siehst du ja jetzt auch zum Beispiel bei der WM. Ich finde diese norwegischen Ruderaktionen einfach mega geil. Ja, dieses Wikinger-Ruder mit dem, wo sie dann dieses machen, finde ich mega geil. Ich fand auch die Isländer geil mit diesem Klatschen, das war ja so ähnlich. Ich finde auch die Argentiner geil bei Länderspielen. Also da gibt's einige, wo du wirklich hinguckst und ich freue mich, dass sie da sind, weil sie einfach cool drauf sind und geilen Support machen. In Deutschland bist du da immer so, ja, doch relativ limitiert unterwegs. Die meisten Leute stehen dann da und gucken rum und sind sich irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, scheuen sich da irgendwie aus sich rauszugehen, keine Ahnung. Ja? Also das fällt einem dann schon auf, wenn man sich da diese Kulturen mal ansieht.
Teilweise auch eine Frage des Temperaments wahrscheinlich. Andreas, Jahre nach der WM 2006 gab es große Vorwürfe, viele Artikel. Beckenbauer stand in der Kritik, es ging um Vorwürfe der Korruption. Wie hast du auf diese Phase geblickt? War das überzogen, wie die Medien auch das Ganze beleuchtet haben? War es einfach Teil des Spiels? Man kriegt einfach auch keine WM geschenkt. Wie war dein Blick darauf?
Also, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich habe mich ja immer gefragt, wer eigentlich die korruptere Organisation ist, die FIFA oder das IOC. Das war für mich immer so ein enger Wettstreit. Und ich glaube, noch korrupter ist das IOC. Aber die FIFA ist ja wirklich völlig schambefreit. Komplett schambefreit, siehst du auch in diesen Trinkpausen. Ich habe schon vor der WM, als ich gelesen habe, dass die kommen, habe ich schon gedacht, wer denkt sich denn sowas aus? Da geht's doch 0,0 darum, die Spieler zu schützen. Die schützt man ja nicht, wenn man nach einer langen Saison noch aus 32 Mannschaften 48 Mannschaften macht, sondern die schützt man, wenn man das vielleicht bei 32 belässt und diesen ganzen Firlefanz ein bisschen eindampft. Aber nein, wir führen natürlich Trinkpausen ein, die zufälligerweise immer genau 3 Minuten lang sind, die auch in Toronto bei 18 Grad gemacht werden, damit man nochmal Werbung schalten kann. Also im Endeffekt geht es ja nur ums Geld. Und ich bin von Haus aus Ökonom, ich bin auch überzeugter Kapitalist. Ich glaube halt, man muss natürlich aber einen gewissen Rahmen setzen, in dem sich Dinge bewegen. Und mir kann, also wenn man mal sieht, wie durchkommerzialisiert diese WM jetzt ist, wirklich bis zum geht nicht mehr. Und angeblich lobbyieren ja die Südamerikaner dafür, dass jetzt bei der WM, was ist das, 2034, dann sogar 64 Mannschaften mitspielen. Also es soll noch mehr Kohle gescheffelt werden. Das ist ja wahrscheinlich dann nicht Usbekistan gegen Kongo, sondern Fidschi gegen die Pitcairn Islands, was weiß ich, ja, weil sich ja dann jeder qualifiziert. Da kann man mir doch erzählen, was man will. Wer da ernsthaft glaubt, dass er eine WM bekommt, ohne, wie soll ich das jetzt nennen, ohne dass es strafrechtlich relevant wird, ohne da etwas nachzuhelfen, ey, sorry, der glaubt auch an den Weihnachtsmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeinem anderen Land der Welt die eigene Fußballlegende Franz Beckenbauer, den kann man ja sehen, wie man will, ja, also hat ja irgendwie auch, glaube ich, Steuern mal hinterzogen oder sowas. Ist mir aber alles egal. Fakt ist, die Deutschen haben die WM bekommen und jeder andere, der sie bekommen hätte, hätte genauso Mittel angewendet, wie sie damals offenbar angewendet wurden. Und wer das nicht erkennt oder wer das nicht verstehen will, der versteht halt nicht, wie diese ganze Chose funktioniert. So einfach ist das. Ja, aber ehrlicherweise, jetzt spanne ich mal einen Bogen zu heute. Also einer der Gründe zum Beispiel, warum ich die WM 2018 nicht geguckt habe, 2022 war das, Das war das, aber es gilt für die WM 2018 genauso, dass mir zwei Dinge wirklich total auf den Keks gegangen sind. Das eine ist die Kommerzialisierung, die ist jetzt immer noch da, die ist auch immer schlimmer geworden, das geht mir auch immer noch wahnsinnig auf die Nerven. Aber damals gab es ja bei beiden WMs auch eine fürchterliche Politisierung. Ich erinnere mich noch an diese Diskussion um Katar, darf man da überhaupt hinfahren? Leute, wir verkaufen jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Milliarden an Exportgütern nach Katar. Katar gehört über den Staatsfonds, ich glaube 10% an Mercedes-Benz und an was weiß ich noch, was für anderen Unternehmen. Also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man dahin und spielt einfach ganz normal eine Fußball-Weltmeisterschaft und macht sonst gar nichts. Oder man lässt es komplett von Anfang an bleiben. So, was anderes gibt es nicht. Aber da sind wir jetzt bei der WM 2006. Eine WM nach Deutschland zu holen und sich dann im Nachhinein darüber zu ärgern, wie es zustande kam, ist natürlich völlig wohlfeil und total lächerlich. Und wird den Realitäten überhaupt nicht gerecht. Also ich halte das für ein Nullereignis. Mich würde mal wundern, wann die letzte WM ohne Bestechung eigentlich als Zuschlag vergeben wurde. Da muss man wahrscheinlich viele, viele Dekaden zurückgehen. Sorry, ist so.
Ja, also du beschreibst, wie du dich vom Fußball teilweise entfremdet hast, wenn du die großen Stadien damals erlebt hast, die Stimmung, was da möglich ist. Und trotzdem nehme ich wahr, dein Herz schlägt primär für die Wormatia. Hast du auch damals gemerkt, ja, das ist faszinierend, ich bin gern dabei, aber meine Heimat und die Wormatia, die stehen doch an Platz 1. Und warum?
Also das war nie eine Diskussion, das stand nie zur Frage, nie zur Debatte. Ja, man sagt ja immer, man sucht sich seinen Verein nicht aus, sondern der Verein sucht einen selber aus. Ich glaube, das kann ein Nicht-Fußball-Fan nicht so nachvollziehen, aber ich finde, es ist irgendwie was Wahres dran. Man wird da irgendwie so reingesogen und bleibt dann da. Also ich merke es ja auch schon, wenn ich mit meinem Sohn mal zur Eintracht gehe. Ja. Mir ist das einfach auf Dauer zu groß. Mir ist es auch zu viel Aufwand. Du fährst dahin, dann brauchst du einen Parkplatz oder musst mit der S-Bahn fahren, dann bist du relativ lang unterwegs, dann musst du von der Halt noch dann zum Stadion laufen, dann musst du durch 5 Kontrollen, dann musst du für die Wurst anstehen und so weiter und so fort. Ist alles okay, wenn man es gewohnt ist, aber ich bin es halt nicht gewohnt und ich bin auch froh, dass ich es nicht gewohnt bin. Ich finde es bei der Wormatia wesentlich schöner. In den letzten Jahren war es jetzt ein bisschen zu leer. Es können gerne mal wieder mehr Leute kommen. Ja. Auch darüber wurde in dem Podcast oder in der Podcast-Reihe ja schon länglich gesprochen. Aber grundsätzlich ist es mir eigentlich wesentlich lieber, wenn es sich in irgendeinem überschaubaren Rahmen befindet. Mir ist eigentlich so eine, also meine Lieblingsanzahl wären so zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauern. Da kannst du noch relativ kurz vor Anpfiff kommen, wenn das jetzt mal nicht anders geht. Es ist trotzdem noch einigermaßen familiär und man trifft Leute einfach mal so, ohne dass man sich jetzt mit jemandem verabreden muss. Ich weiß gar nicht, ob man keine Ahnung, Dortmund oder München, ob man da einfach so jemanden trifft. Da sind so viele Leute, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber bei der Wormatia ist es so. Und die Wormatia war immer die Nummer 1, ist er auch weiterhin. Daran wird sich auch nichts ändern, so enttäuschend die sportliche Situation oder Entwicklung der letzten Jahre dann doch auch irgendwie ist. Und das war jetzt eher so ein Schnuppern in die große, weite Fußballwelt, die man mitnehmen, sich drüber freuen, aber wissen, das ist nicht der Alltag. Und ich glaube, es wäre auch nicht der Alltag, der mich jetzt wirklich so kitzeln würde auf Dauer. Ne? Da würde ich schon eher von Abstand nehmen.
Ja, kann ich gut verstehen. Also ich war vor 2 Jahren bei der Fußball-EM im eigenen Land als Journalist unterwegs, teilweise in Frankfurt. Habe das auch sehr genossen, habe das auch als Privileg empfunden. Aber gleichzeitig wusste ich immer, mein Herz gehört der Wormatia. Und das ist gut so. Und das müssen wir natürlich auch weitergeben. Ich hoffe, deine Kinder sind schon Vereinsmitglied, oder wie sieht's aus?
Vereinsmitglied sind sie nicht, aber sie haben natürlich beide schon diverse Wormatia-Spiele gesehen. Und ich lege Wert darauf, dass das erste Stadion, das meine Kinder betreten haben, natürlich das Wormatia-Stadion war. Wie soll das anders sein? Es wäre auch ein Fauxpas, den ich mir nicht verzeihen würde, wenn es anders gewesen wäre.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, weil da ist ja auch die Gefahr, dass sich ein Kind falsch verliebt. Ne? Das will man ja auch nicht riskieren.
Absolut. Also, mein Sohn ist federführend Eintracht-Fan, aber er ist auch Wormatia-Fan. Und er hat auch schon diverse Vereine, wie soll ich sagen, wo er weiß, die sind nicht so cool. Ja? Und da kann ich doch für mich jetzt erstmal festhalten, bisher doch alles richtig gemacht.
Sehr gut. Ja, es gab auch damals einen Artikel im Wormatia Saisonmagazin, auch mit Bild von euch. Ich muss sagen, Andreas, optisch kaum verändert. Der Bizeps, ist er noch so stabil wie damals?
Das Haar ist gewichen, der Arm blieb dick. Ja?
Wenn man das Bild sieht und auch deinen Schilderungen lauscht, ihr wart junge, fußballbegeisterte Männer. Unabhängig von diesem Weltereignis Fußball-WM, was hat das bedeutet für eure Freundschaft, da gemeinsam unterwegs zu sein?
Ja, also wir haben ja tatsächlich eine Truppe, also wenn ich jetzt mal auf die sechs Wormser blicke, damals am Start gehabt, die sich ja schon lange vorher kannte. Ne? Also wir waren ja alle und gehen ja heute auch noch zu Vormaza. So, und daran hat sich ja jetzt nichts geändert. Natürlich, ich meine, ich bin jetzt 45, ne? Das ist 20 Jahre her, ich bin jetzt in einer völlig anderen Lebensphase. Man sieht sich natürlich wesentlich seltener als vorher. Und ich kann jetzt auch nicht jedes Wochenende bis um 3:30 nachts im Schlucki versacken. Das schaffe ich auch gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, das gilt jetzt ja nicht nur für die Leute, die damals dabei waren, sondern generell von meinen Vormaza-Kumpels. Auch wenn man sich mal längere Zeit nicht sieht, ist es dann, wenn man sich wieder sieht, eigentlich so, als hätte man sich vor kurzem erst gesehen. Ja? Also man hat nicht das Gefühl, den habe ich jetzt ewig nicht gesehen, das ist jetzt irgendwie doch ein anderer Typ, ja, so habe ich ihn gar nicht in Erinnerung, sondern ja, es ist einfach so, man trifft die Leute wieder und man, ja, man connectet einfach sofort. Ne? Also man hat direkt einen netten Abend oder was man auch immer dann da tut. Ja? Also die Freundschaft ist geblieben, auch wenn natürlich die Lebenssituation eine andere ist und man diese Freundschaft jetzt weniger intensiv ausleben kann.
Ja, aber dieses Gefühl, was du beschreibst, man trifft die vertrauten Gesichter, man steht häufig an derselben Stelle, man hört dieselben Sprüche und trotzdem, es ist bei all dem Wandel in der Welt, ist die Vormaza auch ein Stück Beständigkeit, die uns doch allen gut tut.
Das ist richtig. Ich würde mir allerdings eine andere Form der Beständigkeit wünschen, wenn ich das an dieser Stelle äußern darf. Also Oberliga ist schön und gut, aber ehrlich gesagt, in meinen Träumen nachts bin ich hier immer noch der Ansicht, eigentlich gehört die Vormaza in die dritte Liga. Ich weiß, es ist aktuell völlig utopisch, bin ich mir auch drüber im Klaren. Ja. Aber wir wissen alle, wie schnell es gehen kann. Die Darmstädter waren auch einige Jahre Oberliga, also fünfte Liga damals ja auch schon und waren jetzt zwischenzeitlich mehrfach in der Bundesliga. Warum soll das in Worms nicht möglich sein? Es wäre ja schön, wenn es zumindest mal wieder Richtung Viertklassigkeit ginge und man sich da mal etablieren kann und ab und zu mal einen großen ärgern und mal wieder auf Dauer vielleicht einen Zuschauerschnitt von eher so 1.500 bis 2.000 hat, anstatt jetzt diese aufrechten 700, die da letzte Saison gekommen sind. Ich kann das alles nachvollziehen, auch ich komme seltener als vorher. Es hat natürlich auch familiäre Gründe mit diversen Verpflichtungen, die man vorher nicht hatte. Aber aktuell ist halt auch wenig Anreiz da. Insofern würde ich mich freuen, wenn die Beständigkeit auf einem anderen Niveau sich einpendeln würde.
Wenn da sozusagen auch etwas mehr Return of Invest käme, emotionaler Art. Du als Wirtschaftswissenschaftler kannst das ja sicher bestätigen. Da muss ja auch was zurückkommen. Andernfalls nur wegen der Leute geht man ja auch nicht ins Stadion.
Also ich bin immer noch der Ansicht, es gibt wenig Geileres als ein komplett ausrastendes Fußballstadion. Das muss ich wirklich sagen. Ich war ja auch nie der Typ, der jetzt irgendwie zu Spielen gefahren ist. Ich meine jetzt gar nicht Vormaza-Spiele, sondern so Groundhopping-mäßig. Keine Ahnung, die zweite tschechische Liga kompetieren. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mir ging es darum, geile Spiele zu sehen, wo du auch wusstest, da geht es ein bisschen um was. Und da wird auch nicht was los sein. Und das ist wirklich, also mich fasziniert einfach diese Gruppendynamik, ja, wie dann so eine Menschenmenge von Leuten, die sich ja größtenteils gar nicht kennen, trotzdem irgendwie eins wird und dann auch emotional voll investiert ist. Diese Emotionen, die schwappen ja irgendwie auch auf einen über. Und da gibt es wirklich wenig Schöneres. Und das würde ich mir natürlich in Worms auch mal wieder wünschen. Wir haben ja noch zum Beispiel das DFB-Pokalspiel gegen die Hertha im Kopf oder diverse entscheidende Spiele, auch wenn die jetzt vielleicht gar nicht irgendeinen Pokaleffekt gehabt hätten oder sowas, aber einfach geile Spiele zu sehen, wo du nach Hause gehst und denkst, okay, das war mal heute mal richtig cool, dass wir hier waren und es hat richtig Bock gemacht. Wir haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht und dann haben wir 3-2 durch einen Kacktor in der letzten Minute gewonnen. Genau das ist es ja, was man eigentlich haben will und davon hatten wir die letzten Jahre wirklich sehr, 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 sehr wenig und es wäre halt wirklich schön, wenn sich das wieder ändern würde.
Also ein Appell auch bei uns im Podcast wiederkehrend von verschiedenen schon formuliert, nun auch von dir mit Recht. Andreas, kannst du dir vorstellen, wir waren damals 2006 Oberligist, viertklassig, dass heute Oberliga-Fans die Choreos mitorganisieren oder ist das alles sowieso professionalisiert? Fragt man da nur die Erstligisten an, wen können die entsenden? Wäre das heute noch denkbar?
Also es kommt ja darauf an, Oberliga war ja damals die vierte Liga, muss man ja dazu sagen. Das wäre ja heute die Regionalliga. Da gibt es schon Fanszenen, denen ich es zutrauen würde, in Deutschland sowas zu machen. Die werden das alle nicht wollen. Es gibt ja auch diesen Fanclub Nationalmannschaft. Ich weiß nicht genau, wie der organisiert ist, keine Ahnung. Das wäre ja wahrscheinlich heute deren Aufgabe. Ich habe mich damit aber ehrlich gesagt nicht groß auseinandergesetzt. Ich habe ja, wie gesagt, auch längere Zeit gar nicht zugeguckt. Jetzt schaue ich wieder und ich finde es auch schön. Also ich bin durchaus auch nach wie vor mit Emotionen dabei. Also ich ärgere mich schon, wenn wir jetzt irgendwann ausscheiden werden. Das wird ja wahrscheinlich passieren. Es wäre natürlich schon schade. Ich hoffe, dass die Deutschen so weit wie möglich kommen. Auch wenn es natürlich kritisierenswürdige oder kritikwürdige Dinge gibt am deutschen Fußball, die man verbessern könnte. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, ne? 2006 dachte man, boah, ist das krass kommerzialisiert, ne? Jetzt vergleichst du mal mit heute. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du würdest dir das heute aus 2006 zurückwünschen. Und ehrlicherweise denke ich mir dann, ja, gut, jetzt schweife ich ein bisschen vom Thema ab, wie du gemerkt hast, aber egal. Ich glaube,
kein Problem.
Es ist schön, wenn die deutsche Mannschaft weit kommt. Das ist auch für unser Land schön. Ich bin auch nach wie vor Fan dieser Mannschaft. Es können auch andere Szenen sich organisieren, aber wie dieser Fanclub Nationalmannschaft organisiert ist, wer da was macht und wie das abläuft, wer da drin ist und ob das auch Leute sind, die zu Vereinen oder bei Vereinen aktiv sind, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
Also wenn heute jemand käme, Andreas, mit deiner Erfahrung, stündest du zur Verfügung? Wir brauchen noch ein paar Choreos in Deutschland. Wann die bewerben sich für 2034 oder so, kann das sein?
Ja, ich glaube, heute würde ich mich schwer tun, das zeitlich hinzubekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, es würde mir wahrscheinlich auch schwieriger fallen als damals, weil sich der Fußball einfach schon nochmal verändert hat. Also ich blicke wirklich mit gemischten Gefühlen auch auf diese WM. Ich habe ja gesagt, ich bin Fan der deutschen Mannschaft nach wie vor. Ich finde aber, dass vieles drumherum mich stört. Damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt, was die Kommerzialisierung angeht, das auf jeden Fall. Aber mich stört auch zum Beispiel die ganze Politisierung des Sports. Ich muss es leider nochmal sagen. Es heißt zum Beispiel, Fußballer sind Vorbilder, ja, weil sie sozusagen Vorbild für junge Menschen sind. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Stichwort, was man mal fallen lässt, wo ich mich immer frage, was heißt denn das konkret? Also wenn ich dann sehe, wie ein Antonio Rüdiger in irgendeinem Spiel seinen Gegenspieler als, ich glaube, es war Hurensohn und Missgeburt bezeichnet, da gibt es dann so zwei Tage eine Diskussion, sollte er jetzt noch mit zur WM fahren oder nicht? Und dann fährt er natürlich irgendwie trotzdem mit. Mir persönlich ist es relativ egal, ja, aber die Diskussion gibt's. Und diese Vorbilder, also es wird immer behauptet, aber eigentlich ist es ja gar nicht relevant, ja. Auch Schwalbenschauspielerei. Ich finde es immer so affig, wenn du dann eine Wiederholung siehst, irgendeiner hat jemanden geschubst und der geschubst wurde, fällt dann hin, der wurde an der Brust geschubst und hält sich das Gesicht. Da frage ich mir immer, was ist denn das für ein Käse? Also der muss doch wissen, dass die Leute dann am Fernseher sehen, das ist eine krasse Schauspielerei. Auch der Videoschiedsrichter wird sehen. Wo ist da eigentlich diese Vorbildfunktion? Also diese Vorbildfunktion wird ja in den letzten Jahren immer nur dann bemüht, wenn es um irgendwelche politischen Äußerungen geht. Sowas stört mich wahnsinnig. Wirklich, ich habe mich diese Katar-WM, die hat man mir so verleidet mit diesem ganzen Quatsch. Wenn man dann will, dass bei einer Weltmeisterschaft politische Botschaften verbreitet werden, soll man gefälligst selber dahin fahren und die verbreiten, aber das nicht den Spielern übertragen, dass sie das tun. Und also ich sehe wirklich vieles im Umfeld der Nationalmannschaft oder generell im Fußballumfeld mittlerweile sehr kritisch. Mich stört auch vieles. Auch deswegen wäre ich, glaube ich, emotional gar nicht mehr so ohne weiteres dabei zu sagen, ja, das mache ich jetzt nochmal. 2006 auf jeden Fall würde ich es nochmal machen. Heutzutage von der Zeit her ging es ohnehin nicht. Aber dass der Fußball wieder so wird, dass jemand wie ich sich da so wiederfindet, wie das damals der Fall war, boah. Sehe ich jetzt aktuell ehrlich gesagt eher nicht.
Also das sind ambivalente Empfindungen, kann man gut nachvollziehen als Fan. Andreas, wenn du jetzt 20 Jahre zurückblickst und das in einem Satz zusammenfassen musst, als Beteiligter, als einer, der Choreografien erstellt hat, welcher Satz ist das?
Ach Gott, das ist eine gute Frage. War viel Arbeit, hat aber Spaß gemacht. So würde ich sagen, ja. Ist eine schöne Erinnerung. Also ja, muss ich einfach sagen. Ne? Es waren so Ausflüge von Freunden zu coolen Ereignissen, wo man dabei war, wo man sich heute noch gern daran erinnert. Also ich würde mich auch heute, wenn ich jetzt im Jahr 2006 wäre und mit meinem jüngeren Ich spreche und mich das fragen würde, soll ich das machen, würde ich sagen, mach das ruhig. Ja? weil es eine schöne Zeit war, an die ich mich gern zurückerinnere. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass damals einfach die Welt insgesamt eine einfachere war als heute. Aber ja, bevor wir jetzt allzu melodramatisch werden, würde ich sagen, der Satz war, es war anstrengend, aber hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gut. Also das sind auch Momente und Erinnerungen, Andreas, die euch niemand nehmen wird. Und da könnt ihr stolz drauf sein. Ihr habt die Wormatia-Fahne legendär groß und breit ins Fernsehen gebracht und in die Stadien. Da kann man als Wormatia-Fan nur froh sein, dankbar für das, was ihr geleistet habt. Und dankbar, dass du heute bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, Andreas, hat Spaß gemacht. Komm gern wieder.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Schönes Thema auch, passend. Und ja, gerne weiter so. Ich finde den Podcast schön und bin schon aufs nächste Thema gespannt.
Sehr gut. Ich verrate nicht, was das nächste Thema ist. Aber es wird natürlich wieder sehr interessant. Wie immer 1908, der Wormatia-Podcast. Bis dahin, à la Wormatia.